ich in Frankfurt gehalten habe. Und dann dachte ich, nee, ich will irgendwas persönlich also machen, was wirklich jetzt genau auf das Bedürfnis der Gemeinde zugeschnitten ist. Und dann dachte ich, ich weiß gar nicht so richtig, was das Bedürfnis der Gemeinde ist. Und wir sind natürlich hier und da in Kontakt, aber das hat mich alles ein bisschen unsicher gemacht. Und dann habe ich Austin gefragt, und er hat gemeint, Mensch, erzähl einfach viel aus Frankfurt, von dem, was Gott da tut, der Mutter, die Geschwister damit. Und ich glaube, ich habe so ein paar Ideen zusammengebracht heute in dieser Predigt, die damit zusammenhängen. Ich bin sehr dankbar für die Berliner Gemeinde. Nicht nur, dass die Berliner Gemeinde uns 20 Jahre lang geprägt hat. Es ist eine Freude, zurückzukommen, hierher zu kommen und zu sehen, wie ihr alle zusammen seid. Es ist eine Freude, hierher zu kommen, und ich war um 10 Uhr schon da, weil Miriam mit den Sängern hier geprobt hat vorher, und dann zu sehen, wie Ulf hier ist und die Technik rockt, obwohl er zunehmend größere gesundheitliche Herausforderungen hat, und er hatte sie schon immer, und auch da könnt ihr für beten, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich war ermutigt, Wille zu sehen hier, als guter deutscher Jünger Jesu kommt eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst, weil er verstanden hat, dass der Gottesdienst nicht um 11 Uhr beginnt, sondern mit der Gemeinschaft. Und das ist super ermutigend, das zu sehen und erleben. Und dann hier Ojas auf der Bühne rocken zu sehen mit der Gitarre, das ist so ermutigend mit den anderen Geschwistern, die das auch schon lange Zeit machen. Es ist nicht selbstverständlich, dass als wir gegangen sind, hier alles so weiterging. Wir haben gezögert, ob wir tatsächlich nach Frankfurt gehen sollen, als dann die Ukraine-Krise anfing und viele Geschwister hierher kamen. Und viele von euch haben gesagt, nee, also ihr sollt gehen. Wir kümmern uns darum, wir haben das. Und ich weiß, dass das mit viel Idealismus und Glauben angegangen wurde und auch viel Tribut zollt. Ich weiß, dass der Gemeinderat mit allen seinen Kräften und auch über seine Kräfte hinaus gedient hat. In der Zeit ist auch, wo Austin und Sarah noch nicht hier waren. Und dass das Tribut gezollt hat und das vielleicht auch ein bisschen mehr war, als das, was wir erwartet haben. Aber ich glaube, Gott segnet genau das, wenn wir unser ganzes Herz geben. Dann kann Gott mit was immer wir ihm geben, viel machen. Ihr könnt aufschlagen zu Jeremia, Kapitel 1. Ich will am Anfang für euch beten. Lass uns zusammen beten. Vater, danke für meine Brüder und Schwestern hier. Danke für die vielen, vielen Wunder, die du getan hast in den letzten 30 Jahren in dieser Stadt, Vater, und mit den Menschen hier und mit den Geschwistern, die hier dienen. Vater, danke für Austin und Sarah, die hier ihr Herz geben, Vater, und gerade vor mit Sarah zu sprechen und von ihrem Vater nochmal zu hören, dass sie jetzt, du kennst die, bestimmst die Zeiten und die Orte, und du weißt, warum das jetzt so zusammenkommt, dass jetzt, wo sie hier sind, ihr Vater so krank geworden ist. Aber ich möchte auch ganz besonders für ihn beten, Gott, den ich auch schon seit 25 Jahren kenne, Gott, dass du für ihn sorgst, Vater, dass du ihm Kraft gibst, Gott, dass du weiter durch ihn wirkst, Gott, und ermutigst. Und wir legen einfach die Situation auch ganz in deine Hand, dass du dafür sorgen wirst, Vater, dass wenn es Zeit ist, dass er zu dir zurückkehrt, dass es passieren wird, Vater. Und dass wir dem vertrauen können, Gott. Vater, ich möchte für Ulf beten, Gott, und dass du ihm Weisheit gibst, gute Entscheidungen zu treffen, mit den Dingen, die jetzt für ihn anstehen. Danke, dass für sein Herz zu dienen, Vater. Ich bete, dass Geschwister ihn und seinen Dienst und das, was er macht mit der Technik, einfach unterstützen werden und dass du Lösungen findest, dass sie zusammenwirken können und dich verherrlichen werden als Leib Christi, Vater. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist, der gibt und dient mit dem, was er kann, Vater, und mit der Kraft, die du ihm gibst, Gott. Vater, ich bete, dass du das weiterführen und leiten und segnen wirst, Vater, dass die Beziehung zwischen den Generationen stark sein werden, Vater, und immer mehr wachsen, dass die Liebe immer weiter wächst, Vater. Dafür will ich beten, in Jesu Namen. Amen. Liebe findet einen Weg, habe ich die Predigt genannt. Und am Anfang will ich mit euch ein bisschen in Jeremia gehen. Ich beschäftige mich gerade recht viel mit der Exil-Literatur, die ganze Literatur in der Bibel, die geschrieben wurde, rund um das babylonische Exil herum. Babylonische Exil, wo sind die Bibelwissenschaftler? Wann war das? Keine rhetorische Frage. 586, je nachdem, welchen Gelehrten du fragst, ja, es gab mehrere Wellen, 598, 586, wurden die Israeliten in die Gefangenschaft geführt. Und ich habe in Nehemia gelesen und in Esra, später als dann wieder die Stadt und der Tempel wieder aufgebaut wurden, über Haggai, der gewirkt hat, als die Menschen zurückgekommen sind, und um die Stadt und den Tempel wieder aufzubauen, aber ein bisschen den Fokus verloren haben, nicht so richtig wussten, wo ist eigentlich unser Ziel, das aus dem Auge verloren haben. Und im Moment lese ich in Jeremia, und das ist die Zeit, bevor alle ins babylonische Exil gegangen sind. Und das ist eine sehr spannende Zeit. Jeremia ist ein sehr spannender Charakter in der Bibel. Und du musst dich immer fragen, warum ist genau dieses Buch in der Bibel drin? Ich weiß, es gibt manche, die sagen so, nee, wir wollen nur die Worte von Jesus lesen, und sagen, nee, Jesus hat auch die Worte im Alten Testament gelesen. Der hat die wertgeschätzt. Also frag dich immer mal, wenn du was im Alten Testament liest, warum ist genau diese Stelle hier drinnen? Warum ist genau dieses Buch hier in der Bibel drinnen? Was für eine Bedeutung hat es? Und ich glaube, für mich, was ich soweit gelernt habe, ist, dass Jeremia vor allem hier drinnen ist, als ein Beispiel von jemandem, der Glaube und Mut im Angesicht von Schwierigkeiten, Herausforderungen und Widerstand bewiesen hat. Jemand, du musst dich mal ein bisschen in die Schuhe von Jeremia reinversetzen, was das für ein Typ war, ja, und zu welcher Zeit er gewirkt hat. Lass uns mal anfangen, hier zu lesen in Kapitel 1, Vers 1. Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Er kam aus Anatot, das ist so ein bisschen nordöstlich von Jerusalem. Jerusalem, die Stadt, war in Blickweite. Man konnte sie dort sehen, und dort haben viele Priester gewohnt. Und er war möglicherweise also der Sohn eines Priesters. Er ist aufgewachsen mit Gottes Wort. Er kannte viel aus der Schrift, einfach weil das wahrscheinlich beim Abendessen ein Gespräch war und dass sein Vater mit Sicherheit auch viel es am Herzen hatte, seinen Kindern das weiterzugeben. Und dann heißt es hier in Vers 2, zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft, und danach zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des 11. Jahres, Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im 5. Monat. Nun, warum ist diese Stelle in der Bibel drin? Hast du dich schon mal gefragt? Die ganzen Namen, Josia, Zedekia, ist doch egal. Okay, was ist der Punkt? Worum geht's? Das ist aus einem guten Grund in der Bibel drin. Wenn du ein bisschen eintauchst, kannst du da viel entdecken und sehen. Es heißt hier in Vers 2, zu ihm geschah das Wort des Herrn. Das ist interessant, ne? Weil in Vers 1 heißt es, dies sind die Worte Jeremias. So ist das, was jetzt hier aufgeschrieben ist, sind das Jeremias Worte? Oder ist es das Wort des Herrn? Oder ist es Gottes Wort? Und die Antwort ist, ja. Ich würde sagen, ja, beides. Beides. Also, das ist unglaublich, wie Gott arbeitet. Er benutzt die Wesenszüge eines Menschen, den Charakter eines Menschen, die Besonderheiten eines Menschen und spricht durch ihn. Und dadurch kann dieser Mensch auf eine Art und Weise Menschen berühren, die ihm vielleicht ähnlich sind, anders als jemand das tun kann. Paulus hat ganz anders geschrieben als Petrus, ganz anders als Johannes. Das waren ganz unterschiedliche Charaktere, aber Gott hat durch sie gesprochen. Und das finde ich das Faszinierende auch, euch anzusehen. Und zu sehen, Mensch, Dirk ist so anders als Dieter und so anders als Maria und so anders als Prinz. Jeder ist so unterschiedlich, so besonders, und auf seine ganz eigene besondere Art spricht Gott durch dich. So, das waren die Worte Jeremias und gleichzeitig auch die Worte des Herrn, die zu ihm geschehen sind, zur Zeit Josias. Nun, Daumen hoch, Daumen runter. War Josia ein guter oder ein schlechter König? Dirk sagt Daumen hoch. Rainer sagt Daumen hoch. Ja, ihr wisst das. Ich meine, das ist in den Chroniken und in dem Buch Könige sehr einfach. Es war einfach dann kam dieser König und er tat, was Gott gefiel. Oder er tat nicht, was Gott gefiel. Das sind die zwei Kategorien, die du da findest. Das ist nicht so, naja, ein paar gute Seiten gehabt, ein paar schlechte Seiten oder so. Er wird ganz klar beschrieben als jemand, der tat, was Gott gefiel. Warum? Er hat, ist zurück zum Wort gegangen. Er hat für sich und für entdeckt, dass die Basis von dem, was das Volk Israel ausmacht, ist, was Gott in der Vergangenheit getan und gesagt hat. Und er gesagt, ich als König will sicher gehen, dass wir das suchen, erforschen, versuchen zu verstehen und leben. Und hat viele Dinge wieder eingeführt. Nun, das muss ziemlich cool gewesen sein für Jeremia. Also, unter so einem Typen zu wirken. Ja? Es ist nicht so, dass er kam und gepredigt hat und dann kam der König und hat gesagt, hör auf, interessiert mich nicht. Ich will nicht, dass du es machst. Nee, da war ein Fan von Jeremia. Jeremia hat also Wind unter seinen Flügeln gehabt, um das zu tun, was er tut. Das muss großartig gewesen sein für einige Jahre. Oder auch nicht, weil das Volk jetzt nicht so ganz begeistert war wie der König. Und danach kam, also nachdem er über 20 Jahre, 18 Jahre, unter Josia gepredigt hat, kam Joachim. Daumen hoch, Daumen runter. Guter Typ, nicht so? Ach, Daumen runter. Das war jemand, Jeremia, also als der König wurde, das war ein Sohn von Josia. Und als Josia König, als Joachim König wurde, da ist Jeremia zu ihm gegangen und hat ihm eine Schriftrolle gegeben. Hat alles aufgeschrieben, was er bereits gepredigt hat. So mit der Hoffnung, dass Joachim das nimmt und darauf aufbaut und weiter mithilft. Was macht Joachim? Nimmt das Ding, zerreißt es, schmeißt es in die Ecke und wollte nichts mit Jeremia zu tun haben. Das ist nicht so cool. Nachdem du Hoffnung gehabt hast und ein bisschen Schwung gehabt in dem, was du tust und einige vielleicht schon auch gesehen haben, wow, also wir müssen uns hier, wir wollen Gott gemeinsam mehr suchen und dann kommt jemand, der König selbst, und sagt, ich will damit nichts zu tun haben, lass mich in Ruhe, ich will nicht, dass das Volk nichts davon hört. Und danach kommt Zedekia und er ist auch ein ganz großes Daumen nach unten, 11 Jahre lang und der Zedekia wirkt ja und in dieser Zeit predigt Jeremia nur noch oder viel darüber, dass das, was sie tun, dazu führen wird, dass sie in die Gefangenschaft nach Babylon geführt werden. Das hat nicht Spaß gemacht, glaube ich. 40 Jahre lang hat Jeremia gepredigt. 40 Jahre lang sein Herz gegeben, sein Herz ausgeschüttet. Und das Ergebnis am Ende ist, dass Jerusalem zerstört wird, dass Babylon weggeführt wird. Und was so krass ist, ist, dass er, weil er ja selber Gottes Wort gesprochen hat und prophezeit hat, das sogar wusste, dass es darauf hinausläuft. Ich weiß nicht, ob du Motivation finden würdest, 40 Jahre lang zu predigen und zu dienen, wenn du weißt, dass das Ergebnis sein wird, dass das Volk nicht umkehrt. Und dass am Ende alles kaputt geht und den Bach runtergeht. Was hat Jeremia motiviert? Vers 4. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe dich im Mutterleibe bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten über die Völker. So, jetzt geschieht Gottes Wort wieder zu ihm. Was ist da passiert? Es ist nicht genauer beschrieben. Hat er vielleicht eine Stimme gehört oder sowas? Ich weiß nicht. Vielleicht war es mir so, dass er selbst, als jemand, der mit innerhalb des Priestergeschlechts aufgewachsen ist, immer und immer wieder Gottes Wort gelesen hat. Aber dann gab es diese Momente, wo er merkte, jetzt verstehe ich, was Gott von mir will. Ah, okay, das ist, wie das zusammenhängt. So dass er rückblickend sagt, Gottes Wort geschah zu mir. Einige von euch sind, wie war dieser schöne Begriff, den ich von einer Weile in einem Podcast gehört habe? Ihr seid befreite Sklaven der zweiten Generation. Was bedeutet das? Eure Eltern sind aus der Gefangenschaft der Sünde geführt worden und haben Gott gefunden und sich dem zugewandt. Und ihr seid jetzt die Kinder, die damit aufgewachsen sind, dass alles eigentlich immer so war. Und von Kindheit an hast du vielleicht immer wieder aus der Kinderbibel was gehört und dort unten, war so cool gerade, Vassili unten sitzen zu sehen in der Kinderklasse mit 10 Kindern, die gebannt auf ihn gucken. Und du bist aufgewachsen mit Gottes Wort. Aber es braucht diesen Moment, wo Gottes Wort dir geschieht. Wo du in der Bibel liest. Ich hatte so einen Moment letzte Woche mit einem Teenager in unserer Gemeinde in Frankfurt. Und der ist definitiv, der kennt Gottes Wort gut. Und dann gab es diese Sache, wo, also er versteht das Konzept von Nachfolge. Er hat das in Kinderschuhen gelernt, ist aufgewachsen damit. Aber da gibt es diese Situation, dass innerhalb der Teengruppe, der eine hat das Befindlichkeiten über den und der andere hat das in dem Chat geschrieben und ich weiß nicht genau, ob ich mit dem sprechen will und vielleicht bringt es ja gar nichts, weil wenn ich hingehe, dann wird er vielleicht so reagieren und ich weiß nicht genau, in der Vergangenheit hat er das gemacht, ein bisschen in diesem ganzen Mix drinnen, da irgendwie Einigkeit zusammenzubekommen. Und dann habe ich ihm gesagt, schau, ich bitte dich nicht um was Einfaches. Ich bitte dich um was Schwieriges. Denn wir gelesen, wie Jesus sagt, wenn ihr eure Freunde liebt, das können die Heiden auch. Der Maßstab ist, unsere Feinde zu lieben. Und das fängt hier in dieser Teengruppe an. Und das war so ein Moment für ihn, wo ein Groschen gefallen ist. Wow, okay, das ist, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Ich wünsche euch, befreite Sklaven der zweiten Generation, dass ihr diese Momente habt, wo Gottes Wort euch geschieht. Und hier ist, das, was er verstanden hat, hat Gott sagt zu mir, ich habe dich schon vor deiner Geburt gekannt, eigentlich noch genau heißt es hier noch, bevor du empfangen wurdest, habe ich dich gekannt. Ich habe Gedanken und Pläne für dich gehabt. Unglaublich. Fußnote, bring das mal in diese ganze Abtreibungsdiskussion mit rein, dann macht das, glaube ich, das ziemlich einfach. Dass Gott dich kennt, bevor du überhaupt empfangen wurdest. Und hier ist eine Reaktion. Ich aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin jung. Hast du das schon mal gehört? Schon mal gedacht? Also im Wesentlichen gibt es zwei Ausreden, die immer wieder auftauchen, wenn jemand versteht, es ist Zeit für mich, Jesus nachzufolgen, ist entweder, ich bin zu jung oder ich bin zu alt. Eins von beiden. Aber es gibt immer den Grund, warum es jetzt gerade nicht geht. Und für ihn hat er gesagt, ja, ich bin jung. Er war tatsächlich zwischen 16 und 20 Jahren alt, wenn man das Wort für jung hier ein bisschen genauer anguckt. Und Gott hat häufig durch junge Menschen gewirkt. Überleg mal, Teenager in der Gemeinde. Der größere Teil der Nachfolger von Jesus, die er persönlich berufen hat, waren Teenager. Und hat verstanden, die sind nicht zu jung, die können mit dem, wer sie im Moment sind, und kann Gott ganz viel mit ihnen machen. Aber seine Reaktion ist, ich bin zu jung, ich tauge nicht zu predigen, das ist für mich jetzt noch nicht dran. Und hier ist Gottes Reaktion darauf, der Herr sprach zu ihm, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende und predigen alles, was ich dir gebiete. Seine Reaktion war, okay, habe ich verstanden, so, hier ist deine Aufgabe, predige, was ich dir sage, tu, was ich dir gebiete, ich brauche dich. Und er versteht Jeremia schon auch, er sagt in Vers 8, fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und er geht auf seine Furcht ein, er geht auf seine Angst ein und seine Antwort ist, Jeremia, du machst es nicht alleine, wir machen es zusammen. Der Herr streckte seine Hand aus und rührte seinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Das ist ein Auftrag. Stell dir vor, Gott kommt zu dir und sagt, Steffen, ich habe einen Auftrag für dich. Du sollst in Berlin ausreißen und einreißen und zerstören und zu verderben. Wie inspirierend ist das? Ja, nicht so cool, oder? So zwei Drittel seines Auftrags war tatsächlich, Klartext zu reden und bestimmte Dinge, die falsch sind, anzugehen und anzupacken. Und dann sagt er, aber du sollst auch bauen und pflanzen und aufbauen. Und in dem Dienst, den du für Gott tust, gibt es schöne Dinge und manchmal auch herausfordernde Dinge. Aber Gott sagt, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Was hat Jeremia motiviert? Ich meine, die Kapitel danach sind nicht witzig. Wenn du mal richtig Depri drauf bist, na dann lieber nicht. Also, aber wenn du mal gut drauf bist und viel ertragen kannst, dann liest Jeremia Kapitel 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 22. Es ist einfach nur, wow, er spricht Gericht über die Völker und er sagt so, und das ist, was euch geschehen wird, wenn ihr nicht umkehrt. Und das ist, was euch geschehen wird, wenn ihr nicht umkehren werdet. Das ist nicht witzig. Aber dann kommen andere Stellen, die wieder Hoffnung machen. Einer der ersten Verse, die jemand mir gegeben hat und wo das Wort des Herrn mir geschah, war Jeremia 29. Weil er sagt, es gibt Hoffnung. Und du kannst Gott suchen und ihn finden, wenn du ihn mit ganzem Herzen suchst. Es gibt auch diesen mutigen Teil von dem, was er gepredigt hat. Aber ich glaube, was Jeremia ausgezeichnet hat, auch wenn es vielleicht selten explizit so gesagt wird, dass er hat Gott geliebt und er hat sein Volk geliebt. Er hat immer wieder einen Weg gefunden, zu ihnen zu sprechen. Manchmal hat er gepredigt, sie wollten es nicht hören. Dann hat er Gleichnisse benutzt, ganz viele unterschiedliche Bilder, die er den Menschen vor Augen gemalt hat, dass sie verstehen, was Gott von ihnen will. Manchmal hat er schauspielerische Einlagen gegeben mit richtig verrückten Dingen, damit sie aufwachen und irgendwie verstehen, was Gott von ihnen will. Er hat immer neue Wege gesucht, um ihnen zu sprechen. Und ich glaube, er hat sein Volk geliebt. Und darum hat er nicht aufgegeben. Wir sind ganz am Anfang in Frankfurt. Wir sind jetzt ein Jahr lang dort. Und es gibt viele gute Nachrichten, die ich auch immer wieder verschicke. Und es gibt viel hoch und runter auch. Es ist nicht so, dass da alles total glatt läuft. Natürlich wollen wir die guten Nachrichten weitergeben, aber ich will euch ein bisschen auch die Realität davon erzählen, in Frankfurt zu sein. Nach Frankfurt zu gehen, war natürlich mit auch viel Unsicherheit und Unklarheit verbunden. Aber einer der besonderen Momente am Anfang war, als wir das erste Mal, das war Anfang Mai, uns zusammen getroffen haben mit den Geschwistern, die schon vor Ort waren und den ersten, die dorthin gezogen sind und den ukrainischen Geschwistern, die wir das erste Mal an diesem Tag kennengelernt haben. Und wir haben bei Tom und Juhi zu Hause einen Gottesdienst gefeiert. Es war herausfordernd und schwierig, weil wir keine Sprache gemeinsam hatten. Englisch hat nur für ein paar funktioniert, Ukrainisch hat für einige funktioniert und für die anderen gar nicht. Und Deutsch hat für die einen funktioniert und für die anderen wieder gar nicht. Und dann haben wir irgendwie versucht, das zu machen. Aber dann war dieser Moment da, wo wir zusammen dieses Bild gemacht haben. Und dann dachte ich so, ja, wow, schau dir an, was Gott hier zusammengebracht hat. Das ist nicht unglaublich. Was für eine besondere Truppe von Menschen, die hier zusammen ist. Und wir haben zusammen gesungen und ein paar einfache Dinge aus der Schrift zusammen angeguckt. Und das war ein besonderer Moment. Heute, ein Jahr später, sind 12 dieser Geschwister nicht mehr in Frankfurt. 12! Nicht, dass sie Gott verlassen haben, aber eine Reihe von ihnen gehören zu US Air Force und US Army und sind mit ihren Kindern woanders hin abgeordert worden. Andere sind in die Ukraine zurückgegangen. Und wir haben einige Leute kommen und gehen gesehen. Jedes Mal ist es so ein bisschen so, wow, ja, wir arbeiten toll zusammen. Und dann, oh nein, jetzt geht er wieder woanders hin. Das ist ja, der Kern der ukrainischen Geschwister dort und eine ganz, ganz tolle Gruppe von Menschen, die einfach Gott lieben. Kann man wirklich nicht anders sagen. Und ganz viel beizutragen zu einer Atmosphäre von Familie in der Gemeinde und von Herzlichkeit und die geben und dienen und helfen in der Gemeinde, wo sie können. Aber das hat auch viele Herausforderungen mit sich gebracht. So, das war nicht so geplant, dass wir jetzt hier hinkommen, ein Missionsteam haben und dann eine Gemeinde aufbauen. Nee, Gott hat es ihnen zugefügt. Und die Liebe untereinander hat einen Weg gefunden, dass wir zusammenarbeiten können. Hier sind da 5 Geschwister gekommen, Studenten, die für 2,5 Monate lang gedient und gegeben haben, um einfach viele junge Leute zur Gemeinde einzuladen. Und sie haben viele, viele, viele junge Menschen kennengelernt. Und das hat viel Schwung reingebracht und viel Freude auch. Und es gibt heute noch eine ganze Reihe von diesen Studenten, mit denen wir weiter im Austausch in Kontakt sind. Von diesen Leuten, die da eingeladen wurden, ist bis heute noch keiner Christ geworden. Und denkst du, wow, so viel Arbeit, so viel Zeit. Warum wird da keiner Christ? Wir haben viele Gottesdienste gefeiert in den unterschiedlichsten Orten. Einfach um zu sehen, wo sind Orte, die für uns schön sind, aber auch wo Menschen leichter Anschluss finden. Und wir haben herausgefunden, dass in einem Gebäude sich für einen Gottesdienst zu treffen, weniger attraktiv ist. Dann gehen wir dahin, wo die Leute sind. Im Park, am Badesee, zu Hause im Wohnzimmer, feiern Gottesdienst. Wir haben unterschiedlichste Dinge ausprobiert, einfach um zu sehen, okay, wie gibt es hier eine Möglichkeit, dass Leute an dem, was wir an Familie und Liebe erleben untereinander, daran teilhaben können. In Römer 13 sagt Paulus, nachdem er ganz viele Dinge besprochen hat, durch die ganzen Kapitel davor, bleibt niemandem etwas schuldig, was ihr aber einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben, dann sind diese und alle anderen Gebote in dem Wort zusammengefasst, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut dem Menschen nichts Böses an, darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Paulus versucht es einfach zu machen für die Römer und sagt, ich weiß nicht genau, was eure Herausforderungen sind. Ich habe ein paar Sachen hier gehört, ich habe ein paar Sachen da gehört. So wie ich manchmal aus der Ferne hier was höre und da was höre, was Positives, was Herausforderndes in Berlin. Ich weiß nicht genau, was die Lösung ist und ich bin gar nicht in der Rolle, der Ratgeber zu sein, der irgendwie hier reinspringt und jetzt eine Predigt hält, um alle möglichen Probleme zu lösen. Aber ich hoffe, dass die Botschaft, dass die Liebe, dass er immer wieder da zurückkehrt und sagt, die älteren Geschwister schulden den jüngeren Geschwister eine Sache, Liebe. Die jüngeren Geschwister schulden den älteren Geschwistern eine Sache, Liebe. Und dann gibt es nicht nur die Alten und die Jungen in der Gemeinde, es gibt viele verschiedene Generationen. Und wenn auf allen Seiten diese Haltung da ist, und zumindest bei den meisten, werden sich immer wieder Wege und Lösungen finden, wie wir zusammenarbeiten, wie wir zusammenwirken und wie Gott arbeiten kann. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Manchmal muss ich schmunzeln, weil wir haben dies probiert und das gemacht und dann kam ganz woanders ja plötzlich jemand, der gesagt hat, ich würde mich gerne taufen lassen. Ich so, okay, unglaublich. Dann kam eine Schwester aus München, die gesagt hat, ich habe hier jemanden und die wohnt bei euch in der Nähe und wäre es nicht also großartig, wenn ihr mit die Bibel lesen würdet und siehe da, innerhalb von ein paar Wochen sind sie getauft worden. Das ist die Taufe von Sansan und hier ist die Taufe von Winder im Rüsselsheimer Waldsee. Und das waren besondere Momente, wo du gemerkt hast, ja, es gibt doch Menschen, die auf Gottes Wort reagieren. Wenn du einfach liebst und gibst, ich glaube, es ist auch so, dass wenn Gott eine Gruppe von Menschen sieht, die hingegeben ist zu lieben, fügt er zu seiner Zeit Menschen hinzu. Das ist einfach, was er macht. Es ist nicht das Programm, es ist nicht die Kampagne, es ist nicht dies, das. Macht das, überlegt euch immer wieder, was ist ein Weg, was könnte ein anderer Weg sein. Aber ich glaube, Gott sieht das Herz und dann fügt er zu seiner Zeit jemanden hinzu. Das war ein besonderer Moment. Dieses Foto habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Das ist eines meiner Lieblingsfotos aus dem Jahr 2022. Das war hier an diesem Waldschwimmbad, wo wir den Gottesdienst gefeiert haben und urlaubsbedingt Leute zu Besuch kamen und andere Leute aus verschiedenen Gründen da waren und eine Reihe von Gästen da waren. Und es war so eine große Gruppe. Und du hast gedacht so, wow, wir sind eine Gemeinde hier. Unglaublich. Ich dachte, wir haben hier so eine kleine Truppe von Leuten, die versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen. Und was ist denn hier los? Realität ist auch, dass jetzt, ein Jahr später, 30 Leute auf diesem Bild nicht in Frankfurt geblieben sind. Und das war auch wieder so dieser Moment, wo du denkst, so, hey, wo sind sie denn alle? Also das letzte Mal waren wir doch so viel. Was ist denn hier los? Wie geht's denn jetzt weiter? Was machen wir denn? David, Anita, Emilio und Mila, ganz tolle Familie, eine von den drei Ehepaaren, die sehr mitgefiebert haben, mitgeträumt haben, um gemeinsam eine Gemeinde in Frankfurt zu gründen, konnten sich am Anfang nur festlegen, für ein Jahr nach Frankfurt zu kommen. Das war ein bisschen beängstigend. Man denkt so, ja, okay, aber was ist, wenn die wieder gehen? Und David, kennt ihr vielleicht, ist ein exzellenter Musiker und prägt ganz großartig die Stimmung. Ich musste immer wieder mal von dieser Panik loslassen, von was ist denn, wenn er geht? Wenn die zurückgehen hier. Und ich musste immer wieder sagen, die Liebe wird einen Weg finden. Egal wie, es wird einen Weg geben. Weil das Jesus uns lehrt. Und gerade jetzt, heute, an diesem Wochenende, vielleicht schaut auch gerade zu, ist David in Stockholm und sie lösen ihre Wohnung komplett auf und haben den Sack zugemacht und auch beruflich hat er einige Dinge regeln können, sodass er dauerhaft in aus Frankfurt arbeiten kann. Und das war eine große Erleichterung, dass sie tatsächlich bleiben werden. Und das war die eine krasse Situation, weil sie mussten wirklich eine Brücke verbrennen. Weil du, wenn du in Stockholm eine Wohnung hast, dann hast du wahrscheinlich so zwischen 7 und 10 Jahren darauf gewartet, eine Wohnung zu haben. Und wenn du länger als ein Jahr weg bist, dann musst du sie abgeben. Und dann darfst du dich wieder ganz hinten anstellen, wenn du mal wieder eine Wohnung haben willst. Und das war für sie ein Riesenschritt, das zu machen. Und es war eine große Freude und Erleichterung, dass sie das gemacht haben. Stefan Ulrich, einige von euch kennen ihn. Und seine Frau Liz, die beiden waren für mehrere Wochen in Frankfurt letztes Jahr, um für sich zu sehen, ist das wirklich für uns dran, nach Frankfurt zu kommen? Und wir haben über 2 Jahre viel mit ihnen zusammen geträumt und sie waren jemanden, die Wind unter unseren Flügeln waren, also diese Gemeinde zu gründen. Und sie sind familienbedingt da gelandet, dass sie nicht nach Frankfurt kommen werden. Das war wieder so ein Moment von so, oh, Mensch, so viel Hoffnung. Und dann das nicht. Aber Liebe findet einen Weg. Liz hat gesagt, und Stefan auch, wir können nicht kommen. Es geht nicht. Es gibt, unsere Familiensituation ist zu kompliziert im Moment. Vielleicht in 2, 3 Jahren. Wir wollen nach Deutschland zurückkommen, früher oder später. Liz ist fast, also ich weiß nicht, ob ich will nicht vergleichen, aber sie ist wahnsinnig viel involviert in die Gemeinde. Unglaublich. Die sitzt da als Professorin in Detroit und kommt da physisch nicht weg. Aber Liebe findet einen Weg. Hier ist es, wo sie mit Sansa und Winda einfach regelmäßig zusammen in der Bibel lesen. Und das machen sie jetzt immer gemeinsam online. Und Liz ist eine ganz große treibende Kraft, die einen ganz guten Blick für die Bedürfnisse von jungen Christen hat und ganz viele tolle Gedanken und Bibelstudien vorbereitet und gute Ratschläge gibt und persönlich mit denen verbunden bleibt. Liebe findet einen Weg. Was wir überhaupt nicht vorhergesehen hatten, war Teen Ministry. Also Teen Ministry ist nicht das Erste, was dir in den Sinn kommt, wenn du eine Gemeinde gründest. Aber Gott hat es so zusammengefügt, dass wir 12 oder auch mehr Teenager in der Gemeinde haben. Und sie bringen immer wieder Freunde mit zu unseren Treffen und so weiter. Und das ist unglaublich inspirierend und kräftig. Und wir studieren mit einer ganzen Reihe von ihnen in der Bibel und haben immer neue Ideen und Wege gesucht. Plötzlich, ich meine, ich habe nicht vorgehabt, ich dachte, Teen Ministry habe ich abgegeben 2008. Oder 2006, glaube ich, war es oder so. Es kommt alles zurück. Und plötzlich bist du der Leadleiter manchmal und der Prediger und der Jugendmitarbeiter und der Eheberater und XYZ und so weiter. Und manchmal denkst du, ah! Aber ich muss immer wieder durchatmen und sagen, Liebe findet einen Weg, gemeinsam findet sich ein Weg. Wir haben viele großartige Erlebnisse gehabt, Wandern, ich meine der Taunus, das ist ein großartiges Gebiet zu wandern. Das Rhein-Main-Gebiet, hier, weil ich mit vielleicht fragt ihr mich, warum ich so braun bin. Ich wandere im Moment jede freie Minute, die ich verbringen kann draußen. Und Mila und Jonas sind wir hier gemeinsam unterwegs gewesen. Ein bisschen Werbung für Frankfurt und die Umgebung. Wir waren beim Axtwerfen. Da brauchst du auch keine Sprache, wenn du einfach lernst, wie man eine Axt wirft. Und das war ein tolles Erlebnis für Eltern und Jugendliche gemeinsam. Hier sind Anton und Sahari, mit denen ich zusammen in der Bibel lese. Zwei ganz großartige junge Menschen, die anfangen, Gott zu suchen und zu denen anfängt, Gottes Wort zu geschehen, das mitzuerleben. Das ist inspirierend und großartig. Sascha und Maya haben viel geholfen in der ganzen Kommunikation und abzustimmen, wie wir zusammenarbeiten mit den ukrainischen Geschwistern und dass sie sich auch selbst organisieren, sodass sie sich auch gegenseitig um ihre Bedürfnisse kümmern können. Und nächstes Wochenende ist Sascha auch mal wieder dort vor Ort. Und auch für die Übersetzungen haben sich immer neue Wege irgendwann gefunden. Wir hatten noch nie einen Gottesdienst, wo wir dann am Ende keinen Übersetzer da hatten. Aber manchmal hat jemand aus Kiew übersetzt, manchmal hat jemand aus München übersetzt, manchmal haben wir jemanden eingeladen, nach Frankfurt zu kommen. Im 1. Johannes sagt Jesus, er sagt Johannes, meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Das ist nichts, was wir gerade gesungen haben. Ich war schockiert, wie jedes einzelne Lied zu dem gepasst hat, zu dem, was ich mir hier überlegt habe. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Denn das Fundament der Liebe, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Ganz ähnliche Zusammenfassung wie bei Paulus, oder? Er sagt, Leute, am Ende geht es darum, dass wir einander lieben. Gott hat uns geliebt, wir lieben andere Menschen, an der Liebe untereinander wird die ganze Welt erkennen, dass Gott hier am Werk ist. Und das Einzige, worum wir uns kümmern müssen, wo wir Wege suchen müssen, ist, andere Menschen mit einzubeziehen in die Liebe untereinander. Wie sieht das aus? Du findest einen Weg. Wie sieht Evangelisation heutzutage aus? Ihr werdet es rausfinden, weil Liebe einen Weg findet. Und ihr werdet Wege finden und Gott wird die Liebe sehen und wird Menschen hinzufügen, wenn da Raum ist für andere Menschen. Für uns haben wir entdeckt, dass Gottesdienst zu Hause zu feiern unglaublich viel Kraft hat, für Menschen Gottes Liebe zu erfahren. Für die Geschwister in der Gemeinde und für die Menschen, die dazukommen. Letzten Sonntag, weiß nicht, vor 2 Wochen oder so, hatten wir einen Gottesdienst, da war jemand zu Besuch und während des letzten Liedes hat sie angefangen zu weinen, weil sie einfach so geschnitten war von diesem Erlebnis, Gott in unserer Mitte zu sehen. Und das Großartige an Hausgemeinden für mich ist, dass diese ganze Organisationsschiene ist so einfach. Also es ist nicht total einfach, ich will es nicht trivialisieren, aber du kommst zusammen und du brauchst ein bisschen Gespür dafür, auf welchem theologischen Niveau du heute wirken kannst, abhängig davon, wer da ist. Und manchmal ist es viel einfacher als irgendwelche theologischen Kapriolen, die ich gerne schlagen würde am Sonntag. Weil wenn die Kinder, je jünger die Kinder sind, desto einfacher muss das Ganze sein. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass die Kinder, einige die jüngsten Kinder, dann nebenan spielen oder so. Aber diese Einfachheit ist so eine Schönheit und so eine Kraft. Wenn du einfach Apostelgeschichte 2 liest, du sagst, ah, so haben die das gemacht. Machen wir es genauso. Ist das Konzept für die Berliner Gemeinde Christi? Das müsst ihr für euch klären. Liebe wird einen Weg finden. Aber hier einfach dieses, du schmeißt mal Lieder an die Wand, du singst zusammen, du öffnest die Schrift. Es ist viel interaktiver, es kann viel interaktiver sein, weil du viel mehr auf Einzelne eingehen kannst und weil mir jemand fragst oder eine Frage stellst, wo jemand was zu beiträgt. Und du unterhältst dich gemeinsam über Gottes Wort. Und Gottes Wort geschieht zu dir in der Gemeinschaft. Und es ist so inspirierend und kräftig, das zusammen zu erleben. Und dann nach dem Gottesdienst immer die Gemeinschaft, zieht sich stundenlang hin, also bis wir die Leute rausschmeißen. Und die Teens bleiben immer am längsten. Also, wir spielen Karten oder unternehmen was zusammen oder machen irgendwas Verrücktes. Oder manchmal studieren wir die Bibel danach individuell. Ganz unterschiedlich. Die Leute, die mich gut kennen, wissen, was wir hier machen. Ja. Und dann findet Gott immer wieder neue Wege, um mich zu ermutigen. Nach dem Hoch und Tief und hin und her und der kommt und der geht und Gott fügt einen nach dem anderen hinzu. Claire ist heute hier zu Besuch und die war eine ganz große Freude in den letzten 2-3 Monaten hier. Sie hat uns angerufen aus Südkorea, hat gesagt, hey, ich würde gerne nach Frankfurt kommen, ich habe hier eine berufliche Möglichkeit für LG zu arbeiten und das ist sehr attraktiv. Erzählt mir was über die Singles Ministry in Frankfurt. Ich habe gesagt, Claire, wenn du nach Frankfurt kommst, bist du die Singles Ministry. Und du kannst das gestalten, wie du willst. Es gibt ganz viel Spielraum. Aber das hier ist ein kleines Boot. Und das ist so, in einem kleinen Boot ist schön, aber auch manchmal beängstigend. Ja? Wenn sich einer von links nach rechts setzt im kleinen Boot, wow, dann kippt das Boot mal so. Aber jeder kann es mitgestalten, mit beeinflussen. Da gibt es ganz viel Raum, wenn du Gemeinde nicht mehr versuchst, groß zu bauen, sondern klein zu bauen. Und sie ist ein richtiger, große Ermutigung, gerade mit den Teens auch, und da viel Freude und Dynamik und Spaß mit reinzubringen und auch tiefe geistliche Überzeugungen. Das war eine große Ermutigung, dass sie dazu gekommen ist. Und das habe ich drauf genommen. Hier rechts unten ist Gianno. Gianno hat angerufen, hat gesagt, ey, ich bin nach Stuttgart gezogen, ich arbeite hier in einem Krankenhaus. Ich habe gesehen, Frankfurt ist ganz in der Nähe. Also really, echt, ja? Das hast du gesehen auf dem Globus oder wo hast du das gesehen, dass es das Ganze in der Nähe ist? Und ich sage, ja, ich komme. Regelmäßig kommt Gianno 2,5 Stunden aus Stuttgart nach Frankfurt zum Gottesdienst. Und nicht nur das, der hat das auch schon gemacht, als er in anderen Orten auf der Welt war, wo er schon überall im Krankenhaus gearbeitet hat. Und es immer weite Strecken reist, Liebe findet einen Weg. Ihm ist es am Herzen, ein Teil einer Gemeinschaft zu sein und andere zu stärken und gestärkt zu werden. Er findet einen Weg dafür. Es ist nicht, hier ist der Kreis, in dem du Mitglied der Frankfurter Gemeinde Christi sein kannst, sondern hier ist die Liebe, die wir zusammen leben wollen. Nicht nur, dass er lange Strecken auf sich nimmt, um zum Gottesdienst kommt, er bringt regelmäßig Leute mit aus Stuttgart. Der sitzt in seinen Pausen da, am Sonntag, wenn er manchmal Sonntagsschichtdienst hat, macht seinen Laptop auf, im Pausenraum für eine halbe Stunde und nimmt am Gottesdienst teil und andere Leute schauen, was macht er da? Und dann erzählt er ihnen davon. Und hier rechts unten ist Nellyby, jemand, die jetzt seit einer Weile auch in der Bibel liest und auf dem Weg ist, Christ zu werden und wirklich schon über das Kreuz und über Umkehr und Nachfolge und all diese Dinge gelesen hat und zu der Gott spricht. Und wiederum, Liebe findet einen Weg und andere, alle sind gemeinsam dabei, um dann irgendwie da zusammen zu wirken. Wir haben alle möglichen Dinge ausprobiert. Hier haben wir in einem Monat 8.000 Einladungskarten im Gallus verteilt. Das ist das Stadtviertel, was um unsere Wohnung herum ist und wo auch wir einmal im Monat alle zusammenkommen, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und das, okay, mal gucken, was passiert. Lass uns einen Weg finden zu den Menschen. 8000 Einladungskarten verteilt, in Briefkästen geworfen, alles Mögliche gemacht. Zwei Leute sind gekommen. Und ich so, ja, super, klar. So viel Arbeit, so viel Zeit. Und dann kommen da zwei und dachte, okay, das scheint nicht der Weg zu sein, um Menschen in Frankfurt zu erreichen, lass uns was anderes probieren. Da haben wir in Frankfurt bei der Alten Oper ein super schönes Gebäude, ganz großartige Umgebung, Musik gemacht. Offensichtlich ist David ein super Musiker. Wer noch ein besserer Musiker ist, ist tatsächlich der Mann, der dort im Hintergrund sitzt. Das ist ein Akkordeonspieler, den wir kennengelernt haben, der in der Oper dort Akkordeon spielt, professionell, beruflich das macht. Soraya war zu Besuch, da singt sie gerade. Und da waren eine ganze Reihe von Leuten da. Der Mann, den man gerade rechts im Bild gesehen hat, der seine Kamera hochgenommen hat, das ist der Marketingleiter von der Oper, den haben wir auf dem Weg kennengelernt. Dieses junge Paar, was dort steht, die haben wir auf dem Weg dort kennengelernt. Und wir haben einfach versucht, Wege zu finden, um was die dort machen. Die singen jetzt nicht irgendwie Halleluja und Jesus ist mein Herr. Die singen einfach schöne Lieder, die Leute ermutigen. Das war einfach das Herz. Das sind Menschen dienen und sie sehr ermutigen mit besonderer Musik. Und auf dem Weg haben wir Menschen kennengelernt. Wir haben gesagt, was ist das für eine Gruppe? Das ist eine besondere Atmosphäre hier. Wer seid ihr? Es ist wert. Also das Richtige zu tun, ist immer Menschen zu lieben. Das Ergebnis liegt nicht in unserer Hand. Von diesen Leuten ist bis jetzt noch keiner Christ geworden. Aber die Freude liegt darin, Menschen zu lieben. Dass sie da zu sein, ihnen Gutes zu tun. Hier noch ein bisschen Nachschlag zu Hausgemeindegottesdiensten. Das war ein Sonntag, wo Gianno seine ganze Geschichte erzählt hat. Und es ist unglaublich. In seiner Verwandtschaft sind 10, 12 seiner Brüder und Schwestern und Eltern Christen geworden. Und er hat einfach erzählt, wie über die Zeit Gott in ihren Herzen gewirkt hat. Danach sitzt du zusammen und tauscht dich aus. Und nachdem das mit den Flyern nicht funktioniert hat und wir dies und das probiert haben, haben wir uns für uns diese Abendessen zusammen entdeckt. Schon mal gemacht? Abendessen? Esst ihr ab und zu Abend? Also Essen ist so etwas, was wir regelmäßig tun, in der Regel. Und wir haben gedacht, lass uns einfach Menschen einladen zum Abendessen. Das klingt jetzt total trivial, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie häufig du oder wie häufig ich in den letzten 15 Jahren jemand zum Abendessen eingeladen habe und regelmäßig darüber nachgedacht hat. Wen könnte ich heute zum Abendessen einladen? Wen könnte ich morgen zum Abendessen einladen? Aber wir haben für uns 2 Tage gefunden mit 2 Familien und Claire ist jetzt auch regelmäßig dabei, weil sie bei uns um die Ecke wohnt, wo wir zusammen Abendessen. Und wir haben fast jedes Mal jemanden dort aus der Nachbarschaft, hier ist ein junger Mann aus dem Gallus dort dabei gewesen und eine Schwester, die aus London, glaube ich, zu Besuch war. Das ist ein mit 40er Mann, ganz, ganz faszinierender Mann, unglaublich intellektuell, unglaublich wissensreich, erzählt dir alles über die Geschichte der Stadt Frankfurt und alles Hochs und Tiefs, hat ein eigenes Institut, ist auf dem Weg, Professor zu werden, ist bewusst nicht verheiratet, hat er uns erzählt, weil er muss alles also maximieren auf seine berufliche Laufbahn hin. Und nachdem er 2 Mal beim Abendessen war, hat er gesagt, ich glaube, ich könnte das nochmal überdenken. An der Liebe, die Liebe, die er dort gesehen hat, gesagt so, wow, okay, wenn das Familie sein kann, wer weiß, vielleicht gibt es da noch mehr für mich. Im Moment ist er ein ganz ausgesprochener Atheist, aber Gott kann in seinem Herzen weiter arbeiten. Ein anderer ganz großartiger Mann, der bei uns schon zum Abendessen war, Fritz. Fritz habe ich beim Mittagessen im Park kennengelernt, der ist obdachlos. Und war bei uns beim Abendessen und saß mitten unter uns und hat einfach bloß aufgesaugt, was er da gesehen hat. Und hat für sich einen Impuls gefunden, im Lebensschritt weiterzugehen. Ich versuche ihm zu helfen, im Sozialamt wieder Anbindung zu finden. Liebe, finde deinen Weg. Und du machst dies und du machst das. Und hier sagt Jesus zum Schluss, Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht Tag und Nacht. Und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst der Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. So bringt Jesus das auf den Punkt. Das Reich Gottes ist nicht, dass du sagst Programm A, Programm C, Kochrezept, dies, das und dann kommt das hinten raus. Er sagt, viele Dinge passieren so, du weißt nicht genau wie. Aber die Erde und dieses Samenkorn bringt immer Frucht. Und so findet Liebe immer einen Weg. Das Samenkorn, das du pflanzt, das ist der Boden, auf dem etwas gedeiht. Und ein schönes Erlebnis aus diesem Jahr, Soraya und Mila, Younes, Miriam, Hanna hier aus Berlin, sie haben und einige andere Schwestern haben zusammen in der Bibel gelesen, über viele Monate hinweg. Und ja, sie war immer bei dem Familienabendessen dabei, nicht als Gast, sondern als Teilnehmer. Ich glaube, auch sie hat immer mehr aufgesaugt von der Liebe. Das ist der Tag, wo sie getauft wurde und Jesus bekennt und zu ihrem Herrn macht. Und ja, das ist ganz, ganz großartig, wie Gott wirkt. Natürlich haben wir auch die Jugendlichen auf dem Radar gehabt, dass sie Christen werden können. Und du weißt nicht genau, wann da was für wen dran ist. Und wir suchen immer neue Wege, um Menschen zu lieben. Und so will ich euch ermutigen, immer neue Menschen zu lieben, für andere Menschen da zu sein. Und dann geht irgendwann das Saatkorn auf, dann wächst plötzlich etwas heran und die Frucht ist da. Und jemand macht Jesus zum Herrn und es ist ein neues Saatkorn, was gepflanzt wird im Reich Gottes. 4 Grad kaltes Wasser, mehr sage ich nicht dazu. Und Teens, die bereit sind für Sterben, zu sterben für Christus. So. Das, was ich sagen will, womit ich euch ermutigen will, ich hoffe, ihr könnt das für euch ein bisschen vertiefen im Gespräch und zu überlegen, was es für euch als Bibelkreise bedeutet, für eure Beziehungen untereinander bedeutet, für euch als Gemeinde bedeutet. Ich hoffe, dass das Frucht tragen wird, weil Liebe findet immer einen Weg. Amen.